Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Open Finance steht vor dem Durchbruch, getrieben vom Markt und unterstützt durch FIDA. Deloitte Consulting macht Finanzdaten für Finanzdienstleister und Fintechs nutzbar. Von Strategien und Compliance über moderne Infrastrukturen bis hin zu konkreten Use Cases für Kundinnen und Kunden. Unser Open Finance Team verbindet Business Impact, Technologie und Regulierung. Pragmatisch und skalierbar. Vernetzt euch mit uns über www.deloitte.com/de/openfinance.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Und moin, ich habe heute tatsächlich zwei Hamburger bei mir im Podcast oder bei uns im Podcast. Aber darauf kommen wir vielleicht später irgendwann mal zu sprechen. Marvin, erstmal moin und schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, moin auch von meiner Seite. Mit zwei Hamburgern bin ich ja auch teilweise gemeint. Freue mich mal wieder, den ersten Podcast in diesem Jahr aufzunehmen, lieber Julian. Es steht viel an. An dieser Stelle vielleicht mal ein kleines Dankeschön an alle, die 2025 uns die Stange gehalten haben. Dankeschön an Payment & Banking für die großartige Kooperation und an alle Gäste, die hier so viel wertvollen Input geliefert haben. Und mit dieser Brücke würde ich dann direkt mal an unseren heutigen Gast weiterleiten. Lieber Nicolas, moin. Erzähl doch mal, wer bist du, wo sitzt du und was machst du so?
Ja, moin Marvin, moin Julian. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin als zweiter Hamburger jetzt hier auch gerade vor Ort in Hamburg und habe als einer von drei Gründern DivTex gegründet. Und wir sind die erste vollautomatische Plattform zur Quellensteuererstattung. Gehe ich gleich nochmal darauf ein, was genau die Quellensteuer bedeutet und was genau die Erstattungsmöglichkeiten sind. Sind jetzt 2,5 Jahre dabei, haben hier in Hamburg gegründet und konnten schon einige spannende Fortschritte erzielen, vor allem in den letzten Wochen.
Cool, schön, dass du da bist. Und eben schon drüber gesprochen, ein bisschen gefährlich gerade in Hamburg bei dem besonderen Wetter, auf das die Stadt wahrscheinlich nicht vorbereitet ist.
Ja, total. Man merkt, dass es ein bisschen überraschend kam mit dem Schnee hier in Hamburg. Aber mittlerweile ist es wieder alles relativ in Ordnung, würde ich sagen.
Cool. 2026, unsere erste Folge über Quellensteuer. Ein Thema, das ich durchaus auch noch aus meiner Ausbildung und vielleicht auch aus anderen Themen finde, aber eher immer so ein bisschen betrachtet habe. Magst du uns einfach mal ein paar Einblicke geben? Worum geht es bei dem ganzen Thema? Und einfach ein bisschen Hintergrundwissen auch vielleicht für den einen oder anderen Hörer und Hörer.
Ja, super gerne. Also ist im Endeffekt so, ich glaube, die allermeisten Menschen sehen es wie du, dass Quellensteuer eher ein Thema ist, was sehr stiefmütterlich behandelt wird, was sehr, sehr unbeliebt ist. Und meistens liegen ja genau dann da auch die Chancen in den Themen, mit denen sich niemand so richtig beschäftigen möchte, aber die trotzdem irgendwo eine Relevanz haben. Und bei der Quellensteuer ist es so, dass die Relevanz einfach dahin besteht, dass ihr als Privatinvestoren beispielsweise, wenn ihr in ausländische Dividendenaktien investiert seid, beispielsweise Nestlé nehmen wir als Beispiel immer sehr gerne, aber nicht in dem Land wohnt, wo das Unternehmen ansässig ist, sondern in einem anderen Land wohnt, also die Dividende sozusagen eine Ländergrenze überschreitet, wird eine gewisse Quellensteuer einbehalten. Und im Fall von Nestlé beispielsweise werden erstmal 35% Quellensteuer in der Schweiz einbehalten. Da ihr aber als deutsche Steuerzahler auch nochmal in Deutschland Steuern auf eure Dividende zahlt, werdet ihr doppelt besteuert. Das bedeutet, ihr zahlt einmal in der Schweiz Steuern und einmal in Deutschland. Von eurer deutschen Steuerlast wird ein kleiner Teil angerechnet. Das sind im Regelfall 15%. Jetzt ist es aber so, trotzdem bleiben ja immer noch 20% in der Schweiz, auch wenn die 15% in Deutschland auf die Kapitalertragssteuer angerechnet werden. Und somit habt ihr durch Doppelbesteuerungsabkommen die Möglichkeit, dass ihr euch diese zu viel gezahlte Quellensteuer aus dem Ausland erstatten lassen könnt. Jetzt ist es natürlich so, dass die Finanzämter und die anderen Länder gar nicht so wahnsinnig viel Interesse daran haben, dass Julian und Marvin sich jetzt ihre Steuern wiederholen, weil das natürlich irgendwann auch verjährt und irgendwann habt ihr dann nicht mehr die Möglichkeit, die wiederzuholen. Und dementsprechend ist es halt, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann, recht bürokratisch, recht kompliziert und in jedem Land werden sich neue Sachen ausgedacht und dementsprechend haben wir gesagt, es fehlt irgendwie an dieser einen Plattform, wo über alle Depots, alle Banken hinweg, der Nutzer sieht, so und so viel Geld kann ich aus diesem Land zurückholen und dementsprechend, ja, genau, dann auch über uns. Wir haben eine eigene Rechtsanwaltskanzlei auch gegründet für diesen Case, den wir haben, damit wir halt komplett diese Quellensteuererstattung auch durchführen können für den Kunden und genau, damit sind wir in dem Umfang, den wir haben, die ersten auf dem Markt. Ja.
Super spannend. Also du hast ja gerade schon das Problem angerissen, beschrieben, dass neben der generellen Komplexität von dem Steuersystem nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern ja eigentlich die Fragmentierung ist der Systeme. Dann das Thema, habe ich rausgehört, dass natürlich auch ganz viele verschiedene Verträge vorhanden sind bei verschiedenen Banken, Depots, Brokern. Das heißt, es gibt ganz viele fragmentierte Systeme und Player in diesem System und ihr versucht das einmal zusammenzuführen. Bevor wir da noch ein bisschen weiter reingehen, du hast jetzt schon ein paar Mal wir gesagt, kannst du uns so ein bisschen was zu der Gründerstory erzählen? Also wer seid ihr und wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, dass wir sagen, ey geil, komm, wir lösen uns jetzt mal oder wir stürzen uns jetzt mal auf dieses Steuerthema?
Unbedingt, unbedingt. Genau, also wir sind drei Gründer. Julius und Linus sind quasi die anderen beiden im Dreiergestirn, was wir mittlerweile sind. Und ja, wir haben ganz klassisch tatsächlich, glaube auch ein bisschen untypisch, das als Masterthesis zuerst bearbeitet, weil Julius und ich haben zusammen in Lissabon studiert und brauchten irgendwie noch eine Masterthesis und haben uns dann mit dem VC zusammengesetzt und haben mal überlegt, hey, könnte das irgendwie interessant sein, was Eigenes sich mal durchzudenken und spannenderweise hatte Julius aus dem Bekanntenkreis der Familie jemanden, einen Anwalt, der dieses Problem einfach selber hatte, weil im Regelfall ist es so, dass man in meinem Alter oder in unserem Alter nicht wirklich das Quellensteuerproblem hat, weil man sich freut, wenn man überhaupt eine Dividende bekommt ja, das stört einen dann nicht, wenn da irgendwie 2 Cent in der Schweiz bleiben und dann war es so, dass er gesagt hat, hey, das ist irgendwie standardisierbar, ich fülle jedes Jahr die gleichen Formulare aus und meine Freunde haben das Problem auch so ein bisschen und schaut euch das doch mal an. Genau, das haben wir dann gemacht, haben innerhalb der Thesis relativ viel mit Banken gesprochen, haben viel mit B2C-Leuten gesprochen und haben irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass es wirklich anscheinend das Problem gibt und dass es halt einfach ein Stück weit auch schon eine Marktvalidierung da war durch die Gespräche, die wir hatten. Haben dann relativ scrappy halt eine Landingpage gebaut mit einem No-Code-Tool, hatten auf einmal super viele Sign-Ups, wo wir uns super erschrocken haben und haben dann gesagt, hey, lass uns das einfach versuchen. Also irgendwie scheint es ja einen Bedarf zu geben und sind da so ein bisschen reingestolpert halt ganz klassisch, aber dann ging die Fahrt relativ schnell dann los und wir haben dann von der Stadt Hamburg über den InnoFintech-Grant auch eine Finanzierung bekommen, was natürlich jetzt ganz gerade am Anfang super, super wichtig war, um den MVP zu bauen und haben da auch super gute, sag ich mal, ja, irgendwie Mehrwert auch außerhalb des Geldes bekommen können, hatten irgendwie viele, viele Hilfen und genau, haben dann letztes Jahr, beziehungsweise mittlerweile vorletztes Jahr, also 24, die Angel-Runde geclosed mit super, super spannenden Investoren tatsächlich und genau, seitdem irgendwie Anfang letzten Jahres dann das Produkt gelauncht, also die B2C-Plattform, erste Partner ongeboardet, wie beispielsweise Parketti auch aus Hamburg, Smart Broker, DB Diary und Extra ETF jetzt auch kürzlich. Genau, und dadurch hat die Plattform so ein bisschen, ja, sag ich mal, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Die Leute haben es versucht, es hat funktioniert und insgesamt haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Rezensionen bisher sammeln können. Und jetzt gerade steht halt so ein bisschen der nächste Schritt an und wir beschäftigen uns mehr mit dem B2B-Segment des ganzen Themas. Genau. Richtig. Und genau, also nochmal zu den anderen beiden, was ja auch Teil der Frage war. Wir haben es zu dritt irgendwie so aufgeteilt, dass Linus sich um die ganzen technischen Dinge kümmert. Er ist quasi der technische Geschäftsführer, ist straight up am Coden die ganze Zeit, ist ja auch super, super tief drin. Und Julius ist tatsächlich sein Bruder, weswegen das sehr, sehr gut passt. Die kommunizieren, sage ich mal, sehr effektiv. Und Julius kümmert sich viel um das Produkt, kümmert sich viel um rechtliche Themen, um Finanzthemen, hat selber einen Hintergrund auch als Controller, wo er schon Vollzeit gearbeitet hat damals, kennt sich also super gut aus mit den ganzen Themen. Und hat auch ein sehr, sehr gutes Produktverständnis mittlerweile bekommen können. Und ja, ich kümmere mich eigentlich um alle Sachen, die so nach außen gehen. Also ich spreche mit netten Leuten wie euch. Ich bin im Vertrieb unterwegs, habe Fundraising-Themen, die ich betreue. Und genau, schaue so ein bisschen, dass die strategische Ausrichtung weiterhin passt. Und das funktioniert glücklicherweise, das weiß man davor natürlich nie, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist sehr komplementär und genau, zudem haben wir auch noch ein kleines Team, also wir haben tatsächlich nur einen Mitarbeiter aktuell, das ist der Tom, der uns tatkräftig unterstützt beim Programmieren, weil natürlich so eine Plattform am Anfang, wir bauen tatsächlich alles selber, sehr, sehr viel Aufwand bedeutet, du musst jede einzelne Strecke bauen, du musst die Engine bauen, die sich halt quasi um die Operations auch mitkümmert und das ist schon alles, waren zwei auf jeden Fall sehr intensive Jahre, weil auch Quellensteuer für uns, wenn es komplex für den Endkunden ist oder wenn es komplex für euch jetzt ist, wenn ihr es selber macht, dann ist es tatsächlich auch komplex, das, sage ich mal, runterzubrechen in eine Plattform, die es dann möglichst einfach machen soll. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise, die wir gemacht haben. Genau.
Glaube ich. Also kann ich mir ja nur vorstellen. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hat Marvin sich auch wiedergefunden als Gründer. Du hast aber eben eine Sache gesagt, da muss ich jetzt mal reinhaken, ist, ihr habt eine eigene Kanzlei integriert. Warum ist das nötig und also warum?
Mhm. Ja, auch eine sehr gute Frage. Also wir haben tatsächlich eine, wir haben die nicht selber gegründet, sondern das ist ein befreundeter Rechtsanwalt von uns, der da an der Spitze ist. Das ist die DivTex Legal. Die Kanzlei ist quasi angehangen, also sie fungiert als unser Erlaubnisträger. Und das ist tatsächlich so, wenn du diese Quellensteuer erstatten möchtest, dann brauchst du quasi einen Beweis, dass du in Deutschland steueransässig bist, jetzt im Fall von meinem Nestlé-Beispiel vom Anfang. Also du, Julian, würdest dann quasi im Endeffekt deinem Heimatfinanzamt ein Formular schicken, was quasi bestätigt, dass du zum Zeitpunkt der Ausschüttung, sagen wir mal 2024, in Deutschland steueransässig warst und hier auch Steuern gezahlt hast, weil das ausländische Finanzamt möchte in jedem Fall sehen, dass du quasi wirklich, sag ich mal, hier steueransässig gewesen bist. Und weil wir gesagt haben, das sollst du auch nicht machen, wenn du DivTex-Kunde bist, haben wir quasi gesagt, okay, wir machen das über eine Vollmacht für dich, beantragen das, empfangen das zurück. Aber vor allem dieser Rückempfang ist schwierig, wenn du kein Steuerberater / Rechtsanwalt in Deutschland bist. Und dementsprechend kriegen wir halt eine steuerliche Vollmacht von dir für diesen Prozess. Und das erlaubt es uns dann quasi, diese Dokumente für dich zu beantragen, diese Dokumente für dich auch rückzuempfangen und diese Dokumente dann auch, also die Antragsdokumente zu unterschreiben und im Ausland einzureichen, sodass du quasi wirklich nichts mehr mit dem Prozess zu tun hast. Und genau, das ist in anderen Ländern meistens nicht ganz so wichtig. Also da musst du nicht zwingend Steuerberater sein, um das durchzuführen. In Deutschland ist es aber, wie man das teilweise schon kennt, wichtig, dass das hier auch alles korrekt abläuft. Aber ist auch fein, auf jeden Fall, dass das so ist.
Es hört sich ja wieder nach so einem super manuellen Prozess an. Formular hier, Finanzamt da, Bank hier, da zurückstatten, auf irgendwas warten, was ich dann wahrscheinlich per Post bekomme. Kannst du mir einmal kurz skizzieren, wie der Prozess heute wäre? Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe schon investiert, ich habe dieses Problem. Wie sieht dieser Prozess heute aus? Gehe ich zu meiner Bank? Gehe ich zu meinem Steuerberater? Muss ich selber machen? Wie sieht das aus?
Ja, also der erste Schritt wäre im Endeffekt, du bist Nestlé-Aktionär und kriegst jetzt irgendwie eine Dividende, irgendwie deine 3,05 Franken im Jahr pro Stück, hast vielleicht irgendwie 100 Stück kriegst dementsprechend eine spannende Dividende und würdest dir gerne halt im Endeffekt diese 20% deiner Bruttodividende wiederholen. Das bedeutet, in dem Fall wäre es einfach im Endeffekt so, du hättest mehrere Möglichkeiten. Tatsächlich die Möglichkeit, die du wahrscheinlich am ehesten nutzen würdest, wäre die Bank. Da ist es so, dass da im Regelfall recht wenig unterstützt wird. Also es gibt auf jeden Fall vereinzelt Unterstützung. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das oft im Endeffekt Leute sind, die nicht super geschult sind in diesem ganzen Quellensteuerbereich und dementsprechend kommt es halt öfters mal zu Fehlern und generell ist das Angebot relativ, ja, mäßig ausgebaut, würde ich sagen. Es geht vereinzelt schon. Also manche Banken machen es auch gut und manche Banken machen es irgendwie weniger gut. Aber grundsätzlich ist es meistens so, dass du auch durch gewisse Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet worden sind, immer noch Teile des Prozesses selber machst. Also du musst im Endeffekt die Dokumente meistens noch auch selbst unterschreiben. Du musst auch oft diese Bescheinigung beantragen. Dementsprechend machen es die meisten Leute im Endeffekt selbst. Selbst machen bedeutet in dem Fall, du würdest die Dividende bekommen, dann müsstest du ein Formular ausfüllen, Ansässigkeitsbescheinigung nennt sich das, Wohnansässigkeitsbescheinigungsbestätigung, glaube ich, korrekt gesagt. Und das ist kein Hexenwerk, ne? Ist auf jeden Fall von jemandem, der nicht Steuerberater ist, gut ausfüllbar. Aber es ist halt, wie du schon richtig sagst, manuell. Also du müsstest das dann ausdrucken, müsstest einen Brief packen, du müsstest den Brief zu deinem Finanzamt schicken und nach circa 14 Tagen, je nachdem, wie schnell dein Finanzamt ist, würdest du den Brief wiederbekommen. Und genau, in der Zwischenzeit könntest du dann halt schon dich darum kümmern, die Formulare auszufüllen. Im Fall von der Schweiz, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, gibt es eine gute Online-Plattform, wo du diese Quellensteuern erstatten lassen kannst, hast aber natürlich immer noch mal diese Medienbrüche und diesen Aufwand auch. In den allermeisten Ländern ist es tatsächlich so, dass du dann ein Formular von dem jeweiligen Land auch ausdruckst, auch ausfüllst und dann alles zusammen in einem Brief ins Ausland sendest. Das wäre quasi der ganze Prozess. Und wir haben es halt geschafft, dass wir alles, was ich dir gerade gesagt habe, bis zum Erhalt der Dividende natürlich, selber machen. Das bedeutet, du hast dann nicht mehr den ganzen Aufwand. Und es ist schon so, dass du natürlich auch auf eigene Kraft dir das gleiche Geld wiederholen kannst, was wir dir auch wiederholen. Da sind wir ganz ehrlich, da haben wir jetzt nicht mehr Möglichkeiten oder mehr Beratungsmöglichkeiten oder Tricks. Aber bei uns hast du halt quasi diese eine Plattform, die sich um alles kümmert und das ist so ein bisschen unsere Value Proposition. Genau, und sonst Steuerberater machen es tatsächlich fast nie, ist unsere Erfahrung, weil die im Endeffekt auf Stundenbasis meistens abrechnen und dann wird es halt sehr, sehr schnell unwirtschaftlich, weil der Steuerberater natürlich auch nicht super günstig ist und die Erstattung in den meisten Fällen auch nicht super hoch ist. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an.
Das hast du ja den Status quo oder den manuellen Prozess schon sehr gut skizziert. Eure Lösung ist halt dann die Plattform, die diese fragmentierten Systeme zusammenführt, die die Prozesse zusammenführt, die die Player zusammenbringt. Kannst du dann nochmal vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie das aus Kundensicht läuft? Also ich habe schon mal geguckt, bin jetzt schon im Anmeldescreen eurer Seite und würde mich da jetzt mal anmelden. Wie geht's danach weiter?
Ja, voll. Also genau. Wir haben die Plattform halt, also ganz am Anfang haben wir uns hingesetzt und uns gesagt, okay, der normale Deutsche hat 1,7 Depots, also Depots bei 1,7 Banken. Das bedeutet, wir müssen alle Banken abdecken, weil im Endeffekt ist es so, du bist wahrscheinlich irgendwie bei Trade Republic und dann bist du vielleicht noch bei der Sparkasse oder bei Comdirect oder sowas. Und dann müsstest du ja jeden Kundendienst von diesen Banken auch erstmal kontaktieren und ab dann wird schon wieder super Chaos. Und wir haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall alle Banken auf dieser Plattform kombinieren. Das bedeutet, du würdest dich anmelden, dann würdest du im ersten Schritt gefragt werden, wo du dein Depot hast. Im besten Fall, damit kennt ihr euch gut aus, hat die Bank eine Open Banking Schnittstelle und wir können die Depotdaten importieren. Das ist leider nicht bei jeder Bank der Fall, beziehungsweise auch nicht bei jeder Bank wirklich gut ausgebaut. Deswegen muss die Plattform da auch noch so ein bisschen checken, ob da irgendwie halluziniert wurde oder ob da Bestände geschätzt worden sind. Aber grundsätzlich gibt es diese Importfunktion für die wichtigen Banken. Das ist die erste Möglichkeit. Also erstmal ist es super wichtig, dass du einfach das Depot bei uns auf der Plattform anlegst, damit die Plattform halt weiß, okay, Marvin hat so und so viel Dividenden bekommen, Marvin kann sich so und so viel wiedererstatten. Die zweite Möglichkeit ist quasi ein Import über unsere Partner. Also du kannst, wenn du bei Parkett, DividDiary oder extra ETF-Kunde bist, dein Portfolio auch einfach von da importieren. Oder du legst es halt manuell an, wenn du irgendwie sagst, hey, ich will gar nicht, dass die Jungs aus Hamburg da jetzt irgendwie also ich will jetzt keine Open Banking Schnittstelle starten oder ich habe generell nur ein, zwei Aktien, die ich erstatten möchte, kannst du einfach die ISIN eingeben, gibst das Kaufdatum ein und dann rechnet die Plattform die Dividenden automatisch aus. Und dann im Hintergrund wird dann analysiert, okay, die und die Dividende hast du bekommen und dann wird halt in Bezugnahme der Erstattungszeiträume, weil du halt in manchen Ländern bis zu 5 Jahre in die Vergangenheit erstatten lassen kannst, und der verschiedenen Erstattungssätze, also du hast in der Schweiz 20, in Norwegen 10, in Dänemark ist wieder ein anderer Satz, wird dann quasi ausgerechnet, was du pro Land quasi an Erstattungsvolumen hast. Und dann kannst du von der Plattform dann direkt in die Anträge reingehen. Ein Antrag ist bei uns immer ein Land. Also auch wenn du irgendwie die komplette Schweizer Börse, die komplette norwegische Börse hast, das ist immer ein Antrag. Und dann werden doch mal die Dividenden angezeigt. Du kannst anklicken, welche du erstatten möchtest. Und dann musst du tatsächlich die Dividendenbelege hochladen. In den meisten also in allen Fällen die Dividendenbelege. In manchen Fällen auch noch ein extra Dokument, beispielsweise ein Kontoauszug in Dänemark. Kriegst du aber im Regelfall fast alles aus der Postbox einfach für die meisten Länder. Und genau, dann würdest du es einreichen, würdest die Fee bezahlen. Wir nehmen 30% vom Erstattungsbetrag, außer natürlich über Partner ein bisschen weniger. Und genau, dann gibst du den Antrag bei uns, dann klingelt es bei uns hier in Hamburg und wir fangen mit der Bearbeitung an. Und genau, dann kriegst du das Geld auf dein Konto auch überwiesen. Also wir geben deine IBAN auch weiter, wir verwahren selber kein Geld, sondern wir sind quasi Erfüllungsgehilfe sozusagen. Und genau, das kann tatsächlich leider ein bisschen dauern. Also wir sind relativ schnell, wir machen die Anträge eigentlich immer innerhalb von 48 Stunden, würde ich sagen, fertig. Aber die ausländischen Finanzämter brauchen tatsächlich teilweise auch viele Monate. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wo man erstatten möchte. Aber auch noch ein tatsächlich kleiner Aspekt, der, glaube ich, gar nicht so zu unterschätzen ist. Wir sind auch POC vom ausländischen Finanzamt. Also wenn wir jetzt quasi in Norwegen einreichen, dann sage ich den Norwegern nicht, meldet euch mal bitte bei Marvin, wenn ihr Probleme habt, sondern wir geben halt unsere Telefonnummer, wir geben unsere E-Mail-Adresse an und uns als Ansprechpartner und wir werden dann auch kontaktiert. Das bedeutet, wenn irgendwie was auf dem Dividendenbeleg nicht stimmt oder wenn du vielleicht irgendwie doch nicht in dem Jahr, in dem Land irgendwie steuersätzlich warst oder was auch immer, dann werden wir halt gefragt. Und im Endeffekt, wir kennen die Fragen schon gut und wir wissen meistens auch, wie wir damit umzugehen haben. Und im schlimmsten Fall würden wir dich auch nochmal dann kontaktieren. Aber das ist auch noch eine Sache, die wir dir quasi abnehmen. Passiert es nicht wahnsinnig oft, dass da Rückfragen gibt, aber schon in manchen Fällen, beispielsweise hatten wir letztens bei einem Gemeinschaftsdepot, dann braucht man eine Verzichtserklärung, dass die zweite Person beispielsweise verzichtet auf die Steuererstattung, weil es halt nur auf dem Einzelkonto ging. Aber es sind dann halt relativ starke Einzelfälle und das ist eine Sache, wir kennen die Leute im Finanzamt mittlerweile, sind auch bemüht, da die Relationships irgendwie gut zu halten und genau, dementsprechend machen wir das auch noch. Aber sonst, genau, würden wir dich noch halt benachrichtigen, wenn du neue Dividenden bekommst, dass du neue Sachen erstatten lassen kannst per E-Mail, wenn du das möchtest, kannst du natürlich auch abbestellen. Und ist so ein bisschen der Single Source of Truth, All Things Withholding Taxes, würde ich sagen, was wir da gebaut haben, ja.
Mega cool. Ich habe nebenbei mal mich angemeldet bei euch. Und du hast ja das Thema Open Banking Schnittstellen angesprochen. Ich glaube, das ist ja so der erste Schritt, dass du erstmal, also wenn wir uns eure Lösung angucken, sie gibt das ja, ergibt oder sind da ja verschiedene Steps, die gemacht werden müssen. Das erste ist halt erstmal zu erfahren, wo hat der Kunde überhaupt seine Depots, seine Banken, seine Schnittstellen. Ich habe gesehen, ihr arbeitet da darf man natürlich auch ein bisschen, das heißt nicht Werbung machen, aber sagen, ihr arbeitet mit Wells API zusammen.
Ja,
sehr schön, ja. Die waren letztens auch bei uns im Podcast, André Rahmstein, Sonne Krehl, liebe Grüße an dieser Stelle hier aus der Runde. Ich habe mein Trade Republic Konto gerade angebunden und kann sagen, das war also in einer Minute ist drin. Also super easy.
Nice.
Das heißt, also ihr habt auch eine sehr, sehr weitreichende Anbindung, Bankenabdeckung über den Partner Wells API erstmal, ne?
Genau, also wir sind immer so ein bisschen, also wir schauen, dass wir so viel wie möglich tatsächlich selber machen. Also unser Code ist sehr, sehr, also die IP ist sehr, sehr viel bei uns. Wir arbeiten relativ wenig mit anderen Diensten zusammen, haben uns tatsächlich auch hingesetzt und gesagt, hey, irgendwie so eine Schnittstelle von einem Broker anbinden ist doch super easy und wäre auch kein Problem gewesen wahrscheinlich. Aber es gibt in Deutschland so wahnsinnig spannende Sachen wie KID-Lizenzen und solche Themen. Und dementsprechend sind wir relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass das doch vielleicht dann in dem Fall mal gut ist, irgendwie mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und mit André hatte ich eh schon viel Kontakt und wir sind haben uns auch Berlin, ich habe damals auch in Berlin gewohnt, da auch des Öfteren mal über den Weg gelaufen und dementsprechend, ja, war das ein super einfacher Integrationsprozess, also super gut insgesamt bisher alles gelaufen und wir sind sehr zufrieden, auch die Scalable-Umstellung, es hat alles gut funktioniert und da sind wir auch sehr froh, dass es halt aber eine Sache ist, um die man sich dann nicht mehr kümmern kann und dass es halt einfach funktioniert, ja, auf jeden Fall.
Ich habe ja der ganze Prozess hört sich ja grundsätzlich immer hardcore nach Bürokratie an, voll, ne? Also ist ja genauso dieses Thema, bin ich ja erstmal kein großer Fan von viele Formulare ausfüllen, dies und das nachweisen, bis man dann sein Geld hat.
Ja.
Jetzt wäre ich froh, oder bin ich froh, dass es Plattformen gibt wie euch, wo man das bündeln kann. Jetzt macht ihr aber nur, was heißt nur, ich packe das nur in Anführungsstrichen, weil ich will jetzt auf was anderes hinaus. Und zwar, ihr versucht ja den Prozess nur zu bündeln an einer Stelle, den ich auch selber machen könnte. Aber was müsste denn jetzt eigentlich passieren in Zukunft, dass wir diesen Prozess noch einfacher gestalten? Hast du da Ideen oder Vorschläge, was man da verbessern könnte?
Aus Regulatoren-Sicht meinst du oder aus meiner Sicht jetzt?
Deine Sicht würde mich mal interessieren.
Also wie wir die Plattform weiterentwickeln müssten, damit es für dich noch einfacher ist?
Mhm.
Ja, total. Also es gibt auf jeden Fall, ich meine, wir machen den Customer Support auch noch offensichtlich, weil wir keine Mitarbeiter haben, aber wir machen den Customer Support auch selber und dementsprechend, ich glaube, gerade am Anfang ist es super wichtig, das auch zu tun, weil du halt super nah am Kunden bist und mega gut verstehst, was sie für Probleme haben und unsere Kunden haben ganz andere Probleme, als wir es am Anfang antizipiert haben. Ist, glaube ich, fast immer so. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall bei unserer Plattform, es ist immer das Dokumententhema eigentlich, was wir haben. Das bedeutet, unsere Kunden sind tatsächlich auch schon meist etwas erfahrenere Investoren, sind vielleicht auch nicht irgendwie bei einem Neobroker, sondern eher bei einer Legacy-Bank beispielsweise und haben teilweise auch wirklich jetzt, irgendwie. Es ist nicht immer so offensichtlich für alle Beteiligten, wo diese Dokumente liegen, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil das auch jede Bank anders handhabt und wir versuchen halt so viel wie möglich zu guiden. Wir haben über 100 User-Research-Interviews für diese Strecke auch geführt und haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben, dass es einfach ist. Würde mich auch mal interessieren, was du denkst, Marvin, wenn du da einmal durchgehst, aber es ist tatsächlich so, dass was uns extrem helfen würde, ist, wenn die Banken generell etwas bereiter dazu wären, sämtliche Dokumente auszustellen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. An sich sind sie dazu veranlasst, das zu tun, aber es passiert noch nicht ganz so rund, wie man sich das manchmal erhofft. Und da sind wir natürlich relativ abhängig, weil wir diese Dokumente logischerweise nicht selbst ausstellen dürfen. Und wir haben auch keine Kontovollmacht, weil uns das dann doch ein bisschen zu viel war, um das irgendwie diese Dokumente und die Kommunikation mit der Bank selbst durchzuführen. Da sind wir so ein bisschen noch auf den Kunden angewiesen. Ich meine, normalerweise weißt du, dass so ein Dividendenbeleg aus der Postbox bekommt, aber das ist einfach nicht für jeden Menschen so offensichtlich, wie es irgendwie für mich vielleicht ist. Und das ist so ein Case, dass wir uns halt wünschen würden, entweder, dass die Banken da halt super gut irgendwie mitmachen oder dass diese Schnittstellen die Möglichkeit geben, dass wir auch quasi diese Belege und so abziehen können. Das wäre für uns super, super cool, weil dann müsste der Kunde auch diesen Upload nicht mehr machen und dann wäre es glücklich. Dann wären es irgendwie 3 Klicks, die du machen musst. Und das wäre für mich echt nochmal sehr, sehr spannend. Aktuell ist es noch nicht so leider und das ist auch ein Churn-Faktor meiner Meinung nach. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und diese Dokumenten zusammensucht, geht es schon. Ja, aber das wäre auf jeden Fall noch eine sehr, sehr coole Sache. Und also auf unserer Seite auf jeden Fall, dass die deutschen Finanzämter ich will jetzt nicht zu viel rummeckern, aber dass die halt im Endeffekt schon ihre steuerlichen Wohnansässigkeitsbescheinigungen zu uns zurücksenden und nicht immer an den Kunden, sodass wir halt quasi wirklich die in unser Büro bekommen und das wäre ganz schön, ja. Aber es gibt immer irgendwas zu optimieren, meiner Meinung nach. Es gibt immer irgendwie Dinge, die nicht 100% rundlaufen und da finden sich Lösungen und genau. Aber insgesamt ist das Quellensteuer-Thema schon relativ sehr, sehr kompliziert in Europa gemacht für den Privatanleger oder eigentlich weltweit. Und irgendwo sind wir Nutznießer davon. Und es wäre irgendwie blöd zu sagen, dass dementsprechend, also es ist offensichtlich unsere Daseinsberechtigung, dass es momentan einfach nicht perfekt funktioniert. Aber im Endeffekt wünscht man sich natürlich aus einer privaten Sicht auch, dass es halt einfach auch einfacher geht. Dementsprechend haben wir ja diese Plattform auch gebaut, dass es halt Privatinvestoren nicht mehr, sage ich mal, abgeschreckt werden von Investments im Ausland, weil wir ja gesehen haben, irgendwie Anfang der 2000er, was passiert, wenn dein ganzes Depot in Deutschland liegt und du gar nicht diversifizierst geografisch. Das ist auch noch so ein philosophischer Gedanke vielleicht dahinter, aber genau, aber das sind, glaube ich, so die beiden Hauptsachen, um deine Frage zu beantworten.
Wie verdient ihr Geld? Was ist euer Geschäftsmodell?
Genau, also die Die Plattform ist kostenlos verfügbar. Das bedeutet, du, wenn du dich jetzt angemeldet hast, musst du natürlich noch nichts bezahlen. Generell ist die Nutzung immer kostenlos. Nur wenn du halt über die Plattform einen Antrag einreichst, dann kriegen wir 30% deiner Rückerstattungssumme. Also du würdest quasi tatsächlich auch in Vorleistung gehen. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die an der wir auch arbeiten, dass wir Möglichkeiten dir geben, dass du das Geld schneller hast. Und also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es gibt auf jeden Fall da auch Gedanken. Aber grundsätzlich musst du in Vorleistung gehen, beispielsweise. Wenn du irgendwie 1.000 Euro wiederbekommst, gehst du 30% davon bei uns in Vorleistung und du kriegst dann den vollen Betrag, logischerweise natürlich aus dem Ausland, ausgezahlt. Dazu muss man allerdings sagen, da wir POC mit dem Auslandsfinanzamt sind, also Ansprechpartner, wissen wir ja, dass wann du dein Geld bekommst und ob du dein Geld bekommst. Und wir erstatten natürlich 100% in jedem Fall, wenn du das Geld nicht bekommst. Also das ist auch schon passiert beispielsweise. Möglicherweise ist es zum Beispiel so, dass deine Bank irgendwie auf einmal Geld haben möchte für diese Dokumente, die du brauchst. Und dann hast du das vielleicht am Anfang nicht gewusst, hast einen Antrag bei uns eingereicht, kriegst irgendwie 100 Euro wieder und deine Bank will auf einmal 120 Euro Gebühren haben für die Belege. Und dann sind wir die Letzten, die dir das Geld nicht zurückgeben, weil im Endeffekt, wir wollen nur Geld verdienen, wenn du damit auch Geld verdienst. Und da sind wir wirklich sehr kulant. Sieht man auch in unseren Rezensionen, glaube ich, dass wir da halt immer viel drauf achten. Gerade am Anfang, glaube ich, aus Gründersicht auch sehr wichtig, dass man nicht um jeden Euro irgendwie kämpft, sondern dass man einfach den Kunden zufriedenstellt. Und genau, das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Wir wissen auch, dass das durchaus auch ein Premium-Pricing ist, aber wir haben halt gesagt, wir wollen wirklich der Partner sein, wo es 100% funktioniert, wo wir uns auch quasi die Zeit für jeden Kunden nehmen. Und dementsprechend war das der passende Preispunkt.
Ja, voll verständlich. Also ich finde, also 30% ist ja auch immer so ein bisschen kryptisch. Also wenn ich jetzt überlege, für mich, ich hätte das Thema nie, wäre das nie angegangen. Genau aus den Gründen, die du genannt hast, weil für mich allein die Beschreibung des Prozesses, wie du die genannt hast, also des Status Quo, ist für mich schon ein Hinderungsgrund, das zu machen. So, ich bin extrem faul, ich bin extrem und denke mir dann so, okay, ich weiß gar nicht, wie viel kriege ich überhaupt wieder und das irgendwie in Geld und Zeit umwandeln. Das heißt für mich so als Person, wenn ich so denke, also ich probiere es auf jeden Fall aus, ich mache den Prozess mal zu Ende, finde ich mal mega spannend, ist es natürlich so, ey, selbst wenn du 30% oder ihr 30% bekommt, so what? Ne? Ich bekomme immer noch 70%, das ist immer noch mehr als nichts, was ich hatte. Was natürlich interessant ist, ist, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal einen Einblick darüber geben oder habt ihr Analysen oder Auswertungen darüber, wie sind so eure typischen Kunden, also was sind so Vermögensbestände, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst oder was sind so durchschnittliche Rückerstattungen, die du hast. Das ist natürlich interessant, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier Dagobert Duck bin und ich richte da meine 30, 50 Depots ein und meine Vermögenswerte in den Millionenbereichen, dann sind 30% natürlich schon eine Hausnummer. Ich weiß halt nicht, ob das eure Zielgruppe ist, weil die sind wahrscheinlich eher auch dann bei Steuerberatern, weil für die wahrscheinlich günstiger ist, per Stunde abzurechnen. Aber vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen.
Ja, ist ein sehr guter Gedanke auf jeden Fall, den wir natürlich auch hatten, weil wir im Endeffekt gesagt haben, hey, ist irgendwie cool, wenn du so eine Demokratisierung da reinbringst und wenn du halt sagst, irgendwie jeder wird gleich belastet in einem gewissen Maße. Aber dann haben wir natürlich auch gesagt, es gibt irgendwie Leute, die sind super stark im Dividenden-Game drinne, die wollen nicht irgendwie 4.000 Euro Gebühr an DivTech zahlen und wir haben dementsprechend gesagt, es gibt gewisse Maximalwerte, die kommunizieren wir nicht direkt, aber jedes Land hat einen Maximalwert, wo wir das cappen und halt im Endeffekt sagen, also das macht die Plattform automatisch, wo dann im Endeffekt gesagt wird, das ist immer der Betrag, der höchstens bezahlt wird, weil wenn du irgendwie wirklich 500.000 Euro in eine Aktie steckst, dann ist ja schon, kriegst du schon relativ viel wieder, beispielsweise einfach mal gesagt. Und dann ist es halt so, wir wollen halt immer günstiger sein, als es ein vergleichbarer Steuerberater wäre. Da sind so ein bisschen diese Beträge angesetzt. Und genau, das ist auf jeden Fall der Gedanke dazu. Und ja, klassischer Kunde ist auf jeden Fall durchaus ein bisschen erfahrener an der Börse. Also ich würde schon sagen, dass unser Standardkunde wahrscheinlich Mitte, Ende 50 ist. Meistens tatsächlich leider männlich. Also wir haben schon auch einige, es ist nicht 100, es ist nicht crazy, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz klar zu sehen und wie es leider eigentlich im Finanzbereich ja des Öfteren ist. Und wo man aber sagen muss, dass wenn wir weibliche Kunden haben, die tatsächlich sehr, sehr gewissenhaft diese Strecke ausfüllen, also sehr, sehr wenig Fehler gemacht werden, was ich immer sehr interessant finde generell, Aber also im Endeffekt, genau, irgendwie erfahren, hat auch meistens tatsächlich Depots bei mehreren Banken. Also das bewahrheitet sich auf jeden Fall, dass die Deutschen da irgendwie sich irgendwie verschieden aufstellen. Ich auch selber beispielsweise. Ich habe jetzt da nicht wahnsinnig viel Geld drin, aber ich habe auf jeden Fall verschiedene Depots, weil man ja auch verschiedene vielleicht Themen oder Strategien pro Depot verfolgt und dass man dann ja auch so trennt. Und tatsächlich haben wir sehr, sehr spannende Kunden, finde ich. Also wir haben Kunden, die sehr, sehr interessante Berufe auch haben, weil wir natürlich auch mal immer genau wissen durch diese ganzen Angaben, was die Leute machen, und ist auch oft aus dem Finanzbereich. Also oft sind das auch Leute, die das Thema schon kennen und wahrscheinlich einfach nur nach einer Unterstützung gesucht haben. Es kommen jetzt immer mehr dazu, die einfach da, glaube ich, drauf aufmerksam werden, was wir auch so ein bisschen erreichen wollen, dass wir den Markt so ein bisschen educaten, dass wir sagen, hey, ihr könnt euch Geld wiederholen und ihr müsst nicht auf diese Steuern verzichten. Aber genau, es sind auch oft irgendwie Entscheider aus Unternehmen, irgendwie oberes Management, haben da relativ viele Leute, und Depotgrößen kann ich jetzt nicht kommunizieren, aber es sind schon des Öfteren schon durchaus spannende Depotgrößen dabei. Also das muss man schon echt sagen. Und auch wirklich sehr, sehr interessante Tendenzen, die sich da in den Aktien widerspiegeln. Also wir sind ja im Endeffekt natürlich auch, gucken uns auch viel die Data Science an, die auf der Plattform ist, und haben tatsächlich auch schon durch die Schwarmintelligenz spannende Werte gefunden, die wir davor noch gar nicht kannten, die Leute aber, die Dividendeninvestoren, sehr oft haben und dementsprechend da auch schon einiges nachinvestieren können. Und ja, Norwegen ist tatsächlich sehr, sehr beliebt als Dividendenland. Da kriegt man 10% wieder, ist auch ein Prozess, der gut funktioniert. Wird tatsächlich auch verzinst, also die Erstattung wird im Ausland meistens nach einer bestimmten Zeit auch verzinst, sodass am Ende sogar ein bisschen weniger als 30% bezahlt wird. Aber genau, in Norwegen ist es halt so klassisch, diese Equinor beispielsweise, Höegh Autoliners, das ist eine sehr, sehr beliebte Aktie. Und Leroy Seafood ist eine Lachsfarm, ist auch sehr beliebt. Das ist auf jeden Fall schon sehr interessant, diese ganzen Tendenzen in den Aktien zu sehen. In der Schweiz sind es natürlich auch die Versicherer, die sehr, sehr stark sind, die Konsumunternehmen. Dänemark natürlich, Novo Nordisk ist in wirklich jedem Depot drin, meiner Meinung nach. Also es ist verrückt, wie beliebt und bekannt diese Aktie ist. Die haben wir auch sehr, sehr oft. Und Italien tatsächlich auch. Also italienische Aktien sind auch sehr beliebt. Da ist der Rückerstattungsprozess leider sehr schlecht, weil die Italiener sich sehr, sehr viel Zeit mit der Erstattung lassen. Was wir auch warnen auf der Plattform, also wir warnen die Leute im italienischen Prozess schon auch, dass es wirklich länger dauert. Aber genau, wollen es natürlich trotzdem irgendwie anbieten. Und ja, das so würde ich es, glaube ich, ungefähr umreißen, wie unsere Kunden so unterwegs sind. Und auch viele ITler tatsächlich. Also auch viele Leute, die sich so ein bisschen mit technischen Tools wahrscheinlich einfach mehr auseinandersetzen. Und ja, genau.
Krass. Wenn ich für mich das kurz zusammenfasse, ne? Von der Masterarbeit zum Startup und eigentlich auch am Ende des Tages ein Prozess, den man heute versucht oder der nicht besonders beliebt ist, digital zu machen. Und ihr seid eigentlich kein Konkurrent für eine Bank, für ein Depot oder wen auch immer, weil es ein Prozess ist, den sie gar nicht anstoßen bzw. selten unterstützen.
Ja, das.
Und wenn ich jetzt mal, vielleicht ist der ein oder andere Hörer hier mit dabei, wenn ich jetzt in der Bank arbeite oder in einer Sparkasse oder wo auch immer, und das wäre jetzt eigentlich ein Prozess, den ich finde ich ja total sinnvoll für meine Kunden. Was muss passieren? Was muss ich tun?
Also sehr, sehr netter Übergang. Auf jeden Fall ist das so, ich hole mal ein bisschen aus, was wir im Endeffekt beobachten im Markt, ist einfach, dass, also beispielsweise als kleines Beispiel, der Dividendenbeleg muss immer irgendwo ausweisen, dass eine Quellensteuer irgendwie belastet wurde, und die wird meistens auch nochmal unterteilt in anrechenbare, also das, was euch angerechnet wird im Heimatland, und das, was ihr zurückholen könnt, teilweise. Vor 5 Jahren stand auf jedem Dividendenbeleg drauf, erstattbare Quellensteuer mit irgendwie dem Betrag und irgendwie ist im Ausland wieder erstattbar und so kleine Tipps und sowas. Und jetzt mittlerweile steht das fast nirgends mehr drauf, weil die Banken halt im Endeffekt sagen, wir kriegen super viel Customer Service Anfragen deswegen, wir wollen und können da aber nicht wirklich helfen. Und das macht natürlich einen Kunden, wenn da steht, irgendwie, du kannst dir 3.000 Euro wiederholen, dann fragst du deine Bank, wie mache ich das denn? Und die Bank sagt, weiß ich nicht, aber nicht mit uns. Das ist natürlich irgendwie generell relativ wahrscheinlich schwierige Kundenerfahrung. Und da haben wir halt im Endeffekt Outreach bekommen von, sage ich mal, vor allem, sage ich mal, auch Neobrokern, die im Endeffekt sagen, wir haben gar nicht die Kapazitäten, um uns überhaupt irgendwie drüber zu kümmern. Deswegen haben wir mit Smartbroker, glaube ich, auch eine sehr spannende Partnerschaft bauen können, die auch keinen Integrationsaufwand hat. Also es ist eine reine Partnerschaft mit Redirect vom Kunden. Und da sind wir auch sehr offen. Also im Endeffekt ist es so, wir glauben, dass Quellensteuer keine Sache ist, mit der sich Banken generell gerne beschäftigen. Trotzdem haben spannende Kunden, also Kunden mit, sag ich mal, größeren Depots und irgendwie auch vielleicht ein bisschen mehr Anspruch an die Service-Dienstleistung oder Qualität, schon auch irgendwo ein Bewusstsein oder auch ein Interesse daran, dass man ihnen da hilft. Und da sehen wir uns ganz klar als der Partner, der im Endeffekt dann auch diese Kunden super gerne natürlich bearbeiten würde. Und wenn die Bank dann im Endeffekt sagt, wir haben jetzt keine Kapazitäten, da großartig was aufzubauen, dann haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, dass wir, wie gesagt, ohne Integrationsaufwand diese Quellensteuer für die Kunden erstatten können. Wir arbeiten da mit verschiedenen Banken schon zusammen, sind da sehr flexibel in der Zusammenarbeit. Teilweise funktioniert das rein über E-Mail-Verkehr der Dokumente, teilweise funktioniert es über einen Redirect. Das ist wirklich super verschieden. Was wir einfach nur merken, ist, eine Bank hat keine Zeit und kein Interesse, irgendwie super lange eine Software zu integrieren. Es gibt irgendwie generell einen Bedarf auf jeden Fall, aber genau, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man zusammenkommt, und da sprechen wir schon wirklich mit sehr spannenden Leuten, sind aber immer sehr, sehr offen auch für weitere, und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall, sage ich mal generell, wir das bieten, was gebraucht wird, definitiv. Ist mal so ein bisschen die Frage, wie top of mind dieses Thema ist. Also Quellensteuer ist nach Volumen schon sehr, sehr, sehr relevant, aber trotzdem bei vielen Finanzentscheidern immer gar nicht so super hoch in der Agenda. Aber es schwebt immer so ein bisschen mit, und wir wollen halt auch erreichen, dass das Thema einfach abgehakt werden kann und dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen kann. Und genau, deswegen immer, immer gerne.
Ich muss jetzt einmal kurz, weil ich sehe in Julians Blick, dass er schon so ein bisschen in die Richtung, er wollte gerade sagen, er muss immer den Timekeeper machen. Ja. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Ich würde noch gerne mal wissen, weil es mich gerade selber auch bei uns beschäftigt. Du hast gerade gesagt, ihr habt mega viele Sign-ups gehabt für die Warteliste und für die Website, die ihr gemacht habt. Das ist mega cool. Ich habe auch tatsächlich mit einer Web-Coding-Plattform angefangen, eine Warteliste gemacht. Habt ihr da irgendwie Paid Marketing mal ausprobiert, so Google Ads oder sowas, ein bisschen rumgespielt, oder wie sind die Leute auf eure Website gekommen? Und dann kannst du ja noch so ein paar Sätze dazu sagen, wie war denn eure generelle Go-to-Market-Strategie? Das würde mich mal sehr interessieren gerade.
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, weil das halt auch einfach für mich 2,5 Jahre ist, irgendwie so viel passiert, muss ich erstmal generell überlegen, was wir überhaupt gemacht haben.
Ja, schlussendlich.
Ja, wir haben super easy, ich glaube auch eine super, super hässliche Website tatsächlich läuft gestellt, die wirklich echt übel aussah. Aber wir haben schon Google Ads Budget genommen, aber es war super klein. Also es war im Endeffekt, am Anfang war es ja eine Masterthesis, ne? Also es war im Endeffekt, wir nehmen das schon immer ernst und haben auch gedacht, vielleicht könnte daraus was werden, aber wir haben schon das Thema so ein bisschen im Rahmen gehalten. Und wir haben halt, also super viele Sign-ups, ne? Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war verhältnismäßig für uns schon wirklich überraschend. Und wir haben halt auch E-Mail-Anfragen bekommen, wo Kunden einfach gesagt hat, Leute, ich will, dass ihr mir jetzt helft, ich brauche das, was ihr tut, und niemand macht das. Und das ist schon irgendwie super overwhelming, wenn du halt einfach irgendwie gerade, keine Ahnung, Tag davor warst du auf einer Studentenparty, bist irgendwie vor deinem Laptop, willst irgendwie jetzt dein Kapitel schreiben, damit du abends irgendwie zufrieden ins Bett gehen kannst, und dann auf einmal kriegst du solche E-Mails und denkst dir so, hey, die Leute haben ja wirklich Interesse daran und die machen sich die Zeit und schreiben mir und so. Und oder uns. Das war halt schon irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, das wird jetzt ein bisschen ernster, das Ganze. Haben aber dann, ja, wir haben es dann erstmal dabei gelassen. Wir haben natürlich mit den Leuten gesprochen und haben gesagt, dass irgendwie der Launch ein bisschen später ist und sowas in die Richtung. Sind tatsächlich auch immer noch Kunden mit diese E-Mails. Vor allem einer ist ein sehr, 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 sehr enger Kunde von uns mittlerweile geworden. Da haben wir ganz klassisch, ich glaube, mit Google Ads kleinen Budgets gearbeitet und SEO, wie wir es für richtig gehalten haben. Aber es war sehr studentisch. Also es war wirklich für den Aufwand viel Reaktion, glaube ich, ja. Und fand natürlich der Dozent auch toll. Also das hat natürlich auch geholfen. Also kann ich allen empfehlen, die sowas tun. Das kann ich generell empfehlen, wenn man eine Masterthese schreibt, probiert einfach eine Geschäftsidee zu entwickeln. Im allerbesten Fall wird daraus was und im schlechtesten Fall habt ihr irgendwie irgendwas gelernt und Spaß dabei gehabt und super viel Erfahrung gemacht. Und die Dozenten sind eigentlich meistens auch super angetan davon. Also dass wenn die merken, dass man sich da reinhängt. Wir hatten tatsächlich einen sehr, sehr guten Dozent, den ich sehr wertschätze an der Nova, den Paolo, der aber auch super anspruchsvoll war, fairerweise. Und der hat auch gesagt, er kriegt sowas irgendwie jedes Jahr zu hören mit denen, wir wollen jetzt irgendwie ein Startup machen und mit dir zusammen und so. Und hat halt gesagt, ich mache das mit euch, aber nur, wenn ihr mir wirklich ernsthaft verklickern könnt, dass ihr das wirklich machen wollt, weil er natürlich auch seine Zeit sonst irgendwie anders verwendet. Und das haben wir irgendwie geschafft und ja, ich glaube, wir sehen uns jedes Jahr nochmal in Lissabon, weil wir noch relativ häufig da sind. Und es ist immer cool, noch so Leute aus der Uni-Zeit noch mitzuhaben, ja.
Nice, coole Story.
Jetzt haben wir nochmal kurz den Blick zurückgemacht. Was ist, wenn wir jetzt den Blick nochmal nach vorne machen? Wo steht hier in 2 bis 3 Jahren? Was ist der Plan? Was ist der Wunsch?
Also wir haben auf jeden Fall einen Plan. Sind jetzt auch, es ist ja gerade relativ viel Spannendes passiert. B2C im Quellensteuerbereich ist ein ungelöstes Problem und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass wir da eine Lösung anbieten konnten. Trotzdem ist es so, was natürlich für uns auch schön ist, dass wenn du für eine gewisse Zeit einfach da bist und für eine gewisse Zeit irgendwie Wellen machst und irgendwie nach draußen gehst, dann werden auch andere Partner oder andere Interessenten auf dich aufmerksam. Und alles, was ich euch heute erzählt habe über B2C-Märkte und wie ihr eure Quellensteuern erstatten könnt, es ist tatsächlich ähnlich bürokratisch, ähnlich manuell und ähnlich nervig für große, sehr große Finanzinstitutionen auf der Welt, diese Quellensteuern zurückzuholen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird die Reise auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr in die Richtung jetzt tatsächlich gehen, weil am Ende ist Quellensteuer immer ein Volumenthema und es ist immer die Frage, wo die Volumen liegen. Und so gerne man das irgendwie vielleicht auch aus einer privaten Passion oder einem Gedanken, dass man irgendwie Leuten hilft, das für Privatpersonen macht, ist das irgendwo gedeckelt. Also das ist einfach so, dass es quasi einfach das Produkt einfach irgendwo gedeckelt ist. Und auf jeden Fall wollen wir das B2C-Produkt noch auf weitere Länder ausweiten. Also wir servicen auch mittlerweile schon andere Länder in Europa manuell. Das soll natürlich auch über die Plattform eines Tages funktionieren. Jetzt erstmal bisschen den Fokus auf B2B gelegt und da gibt es auch viele spannende Leute, die das Problem haben und die sehr offen dafür sind, dass man sich das mal aus einer digitalen Ebene anschaut. Und ich glaube, da wird man dieses Jahr noch ein paar Sachen hören, auf jeden Fall.
Cool. Wir sind schon wieder über der Zeit. Es hat schon wieder nicht funktioniert. Ihr vielleicht sind die Timekeeper überhaupt anscheinend. Aber wenn ich es für mich nochmal wirklich kurz zusammenfasse, ich finde es spannend aus der Masterthesis, dass dann ein Startup entsteht, ihr jetzt seit 2,5 Jahren schon eine Reise hinter euch habt, viel gelernt habt und auch wahrscheinlich noch einiges vor euch steht. Und ich mache einfach nochmal Werbung, wenn ich so nennen darf. Ich finde es spannend und wenn halt hier jemand sagt, auf meinen Briefen soll nicht unser Service stehen, sondern der von Divdex draufstehen und meine Kunden können sich dort die Quellensteuer zurückholen. Ich glaube, da gibt es viel Vorteile auch auf der anderen Seite, weil ihr kein Konkurrent seid, sondern es einfach ein unterstützender Service ist, so wie ich es verstanden habe. Ich finde es super spannend. Ja, vielleicht komme ich auch irgendwann mal in den Genuss und brauche den Service. Daran muss ich aber selber arbeiten. Und ich habe hier gerade noch eine Sache mitgenommen. Vibe Coding war auch mein Weihnachtsprojekt. Also ich habe da auch so ein paar Sachen gebaut. Finde das super spannend. Keine Ahnung, vielleicht können wir da auch mal irgendwann mal eine Folge zu machen, Marvin, nur rund um Vibe Coding. Ich glaube, wir haben hier ganz viele Leute, die das mal ausprobiert haben. Ich fand's cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder sehr viel gelernt. Also das ist ja einer der größten Vorteile von dem Podcast ist, dass ich ganz viele Dinge nochmal neu lerne, die ich mal in der Ausbildung vor Jahren mal angerissen habe und jetzt nochmal einen Deep Dive bekommen habe. Danke dafür.
Ja, danke für euch auf jeden Fall für die Zeit und für die sehr gut vorbereiteten Fragen. Ist immer schön, gerade bei so einem Thema mit Leuten auch zu sprechen, die dieses Thema so ein bisschen kennen und die halt ein bisschen die Verbindung verstehen. Und hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Super gerne. Auch von mir ein riesen Dankeschön. Ich finde es vor allem immer richtig geil, wenn ich Sachen aus dem Podcast ausprobieren kann. Also der Tab ist geöffnet und ich werd dir gerne Feedback geben, wie es gelaufen ist. Super, super coole Sache. Cooler
das kann
Kraft.
Übrigens jeder machen, der es ausprobiert, falls er die Folge gehört hat.
Ja.
Cool. Also unsere LinkedIn Nachrichten von Nikolas fluten mit Feedback, das die Leute ausprobiert haben. Direkt
dann. Gerne. Super ja. Gerne, super gerne. Ich würde mich freuen. Und auch Marvin, wenn du wieder in Hamburg bist, dann sag Bescheid. Und ich würde mich auch mal freuen, deine Idee auszuprobieren oder dein Startup.
Ja. Sehr, sehr gerne. Lass mal auf einen Kaffee treffen. Gute Überleitung vielleicht auch zu unserer nächsten Folge, wenn ich richtig im Kopf habe, Julian. Das wird eine Sonderfolge, kleiner Sneak Preview. Möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich werde meine Rolle mal wechseln. Also so viel dazu. Aber das letzte Wort, wir machen es manchmal so, also ich finde, Julian, ist mir aufgefallen, wir machen das so wie bei Gemischtes Hack manchmal. Da sagt doch Felix Lobrecht auch immer, Tommy, du hast das letzte Wort. So wie wir das mit dem Gast machen. Aber dann sagen wir da dann doch nochmal was. Also vielleicht einmal trotzdem nochmal Nikolas so in zwei, drei Sätzen. Was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben über dein Produkt, über eure Company und wo bist du anzutreffen? Und dann machen wir nochmal einen kurzen Abspann.
Ja, voll. Also ich meine, im Endeffekt, wenn ihr Dividenden aus dem Ausland bekommt, dann macht das Beste draus. Lasst irgendwie nichts liegen und Steuern sind immer Renditeblocker Nummer eins, um jetzt mal ganz klassisch die Finanzquotes hier rauszuhauen. Und dementsprechend, ja, wir würden uns super freuen. Wir sind ein junges Unternehmen, aber ich glaube, wir machen unseren Job echt gut. Ja, freuen uns über jede Mail oder über jeden Kunden. Genau, falls irgendwie größere Bestände da sind, dann finden wir auch immer eine Lösung für alles Mögliche. Und generell auch als Gründer gesprochen, bin ich immer super, super offen, auch anderen irgendwie meine Erfahrungen zu teilen oder irgendwie Hilfe zu geben. Bin auch bei der TU Berlin beispielsweise Mentor und gehe auch hier in Hamburg an Schulen und versuche irgendwie ein bisschen zu vermitteln, wie man Unternehmertum ein bisschen weniger, katastrophal am Anfang gestalten kann, wie es halt einfach ist. Es ist, glaube ich, einfach ein schwerer Weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann es jedem ans Herz legen, was zu probieren und bin da auch immer sehr offen für alle Art von Unterstützungsanfragen. Und genau, wenn ihr in Hamburg seid oder in Berlin, dann meldet euch gerne und ja, ich glaube, generell, auch wenn ihr in Hamburg seid oder in Berlin und irgendwie mich irgendwie helfen kann, dann meldet euch immer gerne und ja, ich freue mich immer zu helfen und generell mir auch alles Mögliche anzuhören, was so an Ideen da ist. Genau, und mit Quellensteuern sowieso immer, immer sehr gerne. Definitiv.
Vielen lieben Dank für die Inspiration zum einen und auch die Insight zum anderen. Es war ein sehr spannendes Gespräch und vielleicht, wenn wir uns nochmal wiederhören, ich bin sehr gespannt, was bis dahin alles passiert. Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Nice. Ja, danke euch.
Vielen Dank und bis bald.
Bis dahin.
Tschüss.